Gnade sei mit euch allen und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Predigt ist heute das Lukas-Evangelium Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Schlag gerne mit mir auf, ich werde zuerst Gottes Wort lesen. Lukas 18, Verse 1 bis 8. Hören wir auf Gottes lebendiges und irrtumsloses Wort. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Ende des 18. Jahrhunderts lebte ein Mann in Kentucky direkt an der Grenze zu indianischem Gebiet. Und dadurch war sein Leben von sehr vielen Konflikten mit diesen Indianern geprägt. Er hatte eine Farm, er hatte Familie und es kamen immer wieder Angriffe von den Indianern. Und so hielt er immer eine Long Rifle, das ist so ein langläufiges Gewehr, eine Flinte, bereit. Und es war seine Gewohnheit, dieses Gewehr akribisch zu putzen und zu pflegen. Und so ist er jeden Morgen früh aufgestanden und hat immer dieses Gewehr gepflegt, damit er es immer bereit hatte für den nächsten Angriff. Und dann gab es eine Zeit des Friedens. Es kamen einfach keine Angriffe mehr. Der Mann hatte endlich Zeit, sich um seine Farm zu kümmern, zur Ruhe zu kommen, der Arbeit nachzugehen, also das ganz normale Alltagsleben zu leben. Und so hat er dann angefangen, irgendwann nur noch alle 2 Tage dieses Gewehr zu reinigen, irgendwann nur noch einmal in der Woche und irgendwann gar nicht mehr. Und dann stand dieses Gewehr in der Ecke. Und dann eines Tages kam die große Tragödie. Völlig unerwartet kam eine Gruppe von Indianern und hat die Farm angegriffen. Der Mann ist ins Haus gerannt, hat sein Gewehr aus der Ecke geholt und dann kam das Entsetzen. Der Schlossmechanismus war verrostet. Und so konnte er weder sein eigenes Leben, noch seine Familie, noch seine Farm beschützen. Alle sind gestorben und die Farm wurde zerstört. Ja, was hat diese tragische Geschichte heute Morgen mit dir zu tun? Dieser Mann, der hatte eine Gewohnheit. Es war nicht unbedingt sein Hobby, sondern er hat sich das angewöhnt, weil es einen Sinn hatte, einen lebenswichtigen Sinn. Er hätte dranbleiben sollen, er hätte diese Gewohnheit nicht vernachlässigen sollen. Und gerade eben habe ich aus Gottes Wort von einer Gewohnheit gelesen, die du tun solltest, in der du nicht nachlässig werden solltest, nämlich das Gebet. Und Jesus, das sagt uns das Lukas-Evangelium gleich von Anfang an, hat mit diesem Gleichnis, das er erzählt, im Sinn, ich lese nochmal in Vers 1, zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Ich weiß nicht, ob dir auch manchmal die Frage kommt, warum eigentlich? Warum ist das nötig? Ich meine, wir sagen doch, dass Gott souverän ist, dass er über alle Dinge herrscht und alles vorherbestimmt. Also warum sollte ich überhaupt beten? Und das stimmt, das sagen wir. Gott ist souverän und bevor du betest, weiß er schon, worum du bitten wirst. Und trotzdem lesen wir hier, im Lukas-Evangelium ein Gleichnis einfach nur über die Notwendigkeit von Gebet. Warum? Wenn ihr mal in den letzten Vers springt, in den letzten Satz, also Vers 8b, da wird die Antwort gegeben. Da fragt Jesus diese erschütternde Frage: Wenn ich wiederkomme, wenn der Sohn des Menschen kommen wird, wird er dann den Glauben finden auf Erden? Also beginnt dieses Gleichnis mit Gebet und es endet mit Glauben. Und Jesus verknüpft diese zwei Dinge. Er sagt im Grunde: Damit du bis ans Ende den Glauben bewahrst, brauchst du Gebet. Und darum lautet das Thema heute, wie ihr nicht sehen könnt, ja doch, den Glauben bewahren durch Gebet. Und wie und warum wir das tun, den Glauben durch Gebet bewahren, das wollen wir in drei Punkten sehen. Nämlich erstens, bete zielstrebig, weil die Not groß ist, denn die Not ist groß. Bete unermüdlich, denn die Zeit ist tückisch. Und bete zuversichtlich, denn Gott ist zuverlässig. Der erste Punkt, bete zielstrebig, denn die Not ist groß. In Vers 2 und 3, da werden uns zwei Personen vorgestellt. Ihr könnt euch vorstellen, der Vorhang geht auf und der Richter kommt zuerst auf die Bühne. Und es wird gezeigt, er ist selbstsüchtig, geldgierig vielleicht und ungerecht, also herzlos. Die Menschen interessieren ihn nicht und Gott fürchtet er nicht. Und dann kommt in Vers 3 sozusagen der Gegenpart. Jesus nennt eine Witwe. Und damals, als er das gesagt hat, war allen Menschen, die ihn gehört haben, sofort klar, diese Frau, die steht jetzt für Schwachheit. Die steht für soziale Benachteiligung. Die ist eigentlich eine Frau ohne richtige Lebensgrundlage. Und die hatte keine Chance vor Gericht. Alles in allem, unterm Strich, diese Frau hatte eine sehr große Not und mit der kommt sie zum Richter. Und wenn wir weiterlesen, dann wird klar, diese Witwe, das sind du und ich. Das will Jesus sagen. Aber was genau will er zeigen? Weil im Grunde ist doch keiner von uns genau in dieser Situation von so einer benachteiligten Frau. Ich denke, Jesus möchte hier zeigen, dass deine Not sehr, sehr groß ist. Nun lass mich dir zwei Aspekte zeigen, in denen du der Witwe ähnlich bist. Nämlich erstens deine große Schwachheit. Wie gesagt, die Witwe war in der Gesellschaft das schwächste Glied. Und auch wenn das auf dich wahrscheinlich gesellschaftlich nicht zutrifft, dann trifft es doch auf deinen Glauben voll und ganz zu. Deinen Glauben betreffend bist du völlig abhängig und genauso schwach. Und du bist unfähig, selbst dafür zu kämpfen. Du musst, so wie die Witwe in Vers 3, zu einem Mächtigeren, zu einem Stärkeren gehen, und sagen, hilf mir, schaffe mir Recht. Ihr Lieben, hier sollten wir uns alle vor Gott demütigen. Denn ich denke, dass wir ihn in diesem Punkt, was unsere Schwachheit betrifft, sehr oft nicht wirklich ernst nehmen. Ja, die Bibel, wenn wir sie von vorne bis hinten lesen, ist ein einziges Zeugnis von der Schwachheit des Menschen. Das Urteil über den Menschen lautet am Ende: Du kannst es nicht. Du bist nicht fähig, es selbst zu tun. Und trotzdem betonen wir so oft unsere Kraft. Und gerade was den Glauben angeht, sagen wir, aber das kommt schon von mir. Ich meine, so hilflos bin ich dann doch nicht Gott gegenüber. Und selbst wenn du bekennst und sagst, nein, der Glaube kommt auch von Gott und ist nicht mein Werk, dann frage ich dich, ist dein Handeln entsprechend? Du kannst einen ganz einfachen Test machen, mal auf der praktischen Ebene. Wenn es Projekte gibt, wenn etwas ansteht in deinem Leben, sagen wir, dein Haus muss renoviert werden oder du willst irgendwas in der Gemeinde voranbringen, irgendein Gemeindeprojekt oder in der Kindererziehung oder einfach in der Arbeit oder im Studium. Wie gehst du ran? Gehst du zuerst in deine Kammer und betest für all diese einzelnen Dinge? Oder fängst du an zu planen, zu überlegen, krempelst die Ärmel hoch und dann ran an den Speck? Oder auf der geistlichen Ebene, wenn du merkst, da ist Sünde in deinem Leben oder da sind Fehler, wie gehst du es an? Gehst du zuerst ins Gebet? Machst du dir bewusst, dass Allein heute Morgen, von dem Weg von zu Hause bis hier, Gott dich vor so vielen Sünden bewahrt hat, sodass du jeden Morgen, wenn du das im Bewusstsein hast, dafür betest, dass Gott dir den Glauben schenkt und erhält. Das ist der eine Aspekt, in dem du der Witwe so ähnlich bist, nämlich deine große Schwachheit. Und der zweite, das sind deine mächtigen Feinde. In Vers 3, da erwähnt sie, dass sie einen Widersacher hat, einen Feind, gegen den sie nichts ausrichten konnte, weshalb sie zum Richter geht. Und das ist 1:1 deine Situation. Nur, dass deine Feinde mehr sind und so viel mächtiger sind als hier in diesem Gleichnis. Deine Feinde, das sind dein Fleisch, das permanent deinen Glauben bekämpft. Es ist die Welt, die permanent versucht, deinen Glauben zu schwächen. Zum einen durch einfach diese ganzen bedrohlichen Situationen, durch Drohungen. Aber zum anderen auch durch die schillerndsten und schönsten Farben, die versuchen, dich vom Glauben wegzuziehen. Und dein Feind, das ist der Teufel, der Drache, der deinen Glauben hasst und mit aller Macht und List versucht, ihn zu zerstören. Ihr Kinder, das ist auch ganz klar eine Botschaft an euch. Vielleicht denkt ihr, im Glauben zu bleiben, das ist ganz einfach. Ich meine, wir sehen das bei unseren Eltern, wir sind immer dabei, aber das ist falsch. Wenn du glaubst, dann bist du, egal ob Junge oder Mädchen, dann bist du ein Soldat. Dann bist du ein Krieger in einem Kampf, in einem Krieg. Und dein Gegner sind nicht irgendwelche schwachen Menschen. Dein Gegner sind der Teufel und seine Dämonen. Wenn ihr heute nach Hause kommt, dann lest euch mal Epheser 6, die Verse 10 bis 13 durch. Oder lasst es euch vorlesen. Dann seht ihr, dass ihr mitten in einem Krieg steht. Auch ihr Jugendlichen oder jungen Leute. Vielleicht denkt ihr, die Welt ist gar nicht so gefährlich. Ein bisschen TikTok, das ist doch okay. Oder ein bisschen Snapchat und Instagram. Das ist ja nicht schlimm, oder? Was kann schon ein paar Minuten YouTube-Shorts am Tag schaden? Aber auch das ist falsch. Die Welt, die ist ein Meer aus Treibsand, in dessen Mitte du stehst. Und je mehr du darin rumtrampelst, desto tiefer wirst du einsinken, bis du feststeckst. Und das ist das Ziel der Welt, dich glaubensunfähig zu machen. Vielleicht fragt ihr euch, Leon, willst du uns Angst machen? Ja, ich will, dass ihr Angst habt. Und das ist mein Ernst. Ich will, dass ihr seht, wie gefährlich eure Feinde sind. Ich will, dass die Eltern sehen, wie gefährlich diese Welt für die Kinder ist. Ich will, dass ihr seht, wie groß die Not ist, wie schlimm Kindergärten sein können, wie widerlich die Schulen sein können. Und auch alle anderen, die einen ganz normalen Alltag haben. Ich will, dass ihr seht, dass ihr mitten im Krieg seid. Denn das ist auch Jesu Ziel hier. Dass wir nicht gerade im Urlaub sind, irgendwo auf einer schönen Insel, sondern im Krieg. Und dass dieser Krieg gegen euren Glauben tobt. Das ist der Grund, warum Jesus hier in Vers 1 sagt, es ist nötig, alle Zeit zu beten, unaufhörlich, ohne müde zu werden. Darum sei wie die Witwe, hab dieses eine Ziel vor Augen, renn zu Gott und bete für all diese Dinge, bete zielstrebig. Und wenn du dann wirklich denkst, dass du all deine Not vor Gott gebracht hast, dann mach die Augen auf und bete für deine Gemeinde. Bete für die alten Geschwister, von denen manche es nicht mal mehr schaffen, in den Gottesdienst zu kommen. Die sehen, wie sie immer schwächer werden, die vielleicht mit Einsamkeit zu kämpfen haben. Bete für die Singles in der Gemeinde, die vielleicht jeden Abend gegen die Einsamkeit ankämpfen müssen oder gegen Versuchung. Bete für die Geschwister aus anderen Ländern, die vielleicht in diese Gesellschaft kommen und sich so fremd fühlen in dieser Kultur und ihre Familien vermissen. Bete für die vielen Angehörigen von Leuten hier aus der Gemeinde, die Gott nicht kennen, die nicht glauben. und bete für die Angehörigen, dass sie den Glauben nicht verlieren, dass sie Gott nicht anzweifeln, dass sie daran festhalten, dass Gott gut ist. Bete, denn das ist die Waffe, die Gott dir gibt in diesem Krieg, den ich gerade beschrieben habe. Lass diese Waffe nicht in der Ecke stehen und verrosten, wie der Farmer das gemacht hat. Ein Teil von dieser großen Not, die ich gerade beschrieben habe, die sehen wir, wenn wir zum zweiten Punkt kommen, nämlich bete unermüdlich, denn die Zeit ist tückisch. Bete unermüdlich, denn die Zeit ist tückisch. Und wir wollen uns hier beides anschauen, nämlich die tückische Zeit und die Antwort darauf, das unermüdliche Gebet. Was meine ich mit tückischer Zeit? Vielleicht kennst du das, wenn du einmal kurz ans Smartphone willst, eigentlich nur, um vielleicht 2, 3 Nachrichten zu beantworten. Und dann nach gefühlt 2 Minuten schaust du auf die Uhr und denkst, oh shit, es sind einfach 3 Stunden vergangen. Ich denke, dass viele das kennen und da sieht man, diese Smartphones, die sind tückisch. Ja, sie versuchen einen zu umgarnen oder einfach abzulenken und unwachsam zu machen. Und in gewisser Hinsicht gilt das für unsere ganze Zeit, in der wir leben. Und das siehst du, wenn du mal ein Kapitel zurückgehst in Lukas 17, wo Jesus eine Zeit beschreibt, und zwar die Zeit, in der du lebst. Es ist die Zeit zwischen seinem ersten Kommen und seinem zweiten Kommen. Diese beschreibt er da in Lukas 17. Und es gibt unter Christen so viele Spekulationen über diese Zeit. Was passiert, bevor Jesus zurückkommt? Und viele fangen dann an zu betonen, oh, es wird Verfolgung kommen und alles wird so schwer werden, das wird so schlimm. Lass uns mal sehen, was Jesus darüber sagt, wenn ihr Lukas 17 ab Vers 26 reinschaut. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten. Bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Und ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Spannend, oder? Jesus sagt, bevor er kommt, wird es so sein wie in den Tagen von Noah oder in den Tagen von Lot. Und wir denken, ja klar, weil es ist ja auch genauso böse. Die Menschen, sie morden, sie lügen und betrügen, sie verdrehen Gottes Wahrheit, sie hassen, sie fluchen, sie lästern, so wie bei Lot und Noah, oder? Aber Jesus erwähnt von all diesen Dingen, von all der Bosheit, gar nichts. Sondern was listet er auf? Vers 27 und 28, sie aßen und tranken. Sie heirateten und verheirateten, sie kauften und verkauften, pflanzten und bauten. Das ganz normale Leben zählt Jesus auf. Und der Grund, warum er das so sagt, ist, wenn wirklich Verfolgung kommt, wenn es wirklich schwer wird, dann fällt es dir nicht schwer zu beten. Und dann fällt es dir nicht schwer zu glauben. Dann wirst du dranbleiben. Aber Ruhe und Frieden und Reichtum und Wohlstand, das ganz normale Leben, das wird dich in deinem Glauben träge machen. Wie dieser Farmer, der dann träge wurde, als es keine Angriffe mehr gab. Sodass er seine Waffe nicht mehr gereinigt hat. Und das ist die Zeit, in der du lebst. Nochmal, einmal kurz ein bisschen Social Media. Oder nur noch dieses eine Geschäft im Job abschließen. Oder nur 2-mal pro Woche in den Verein gehen. Nur einmal ab und zu einen Film am Abend schauen. Was kann daran schon schlimm sein? Das Ding ist, wenn all diese Sachen zusammenkommen, schwuppdiwupp ist deine Zeit weg, aufgebraucht. Und wenn ich dich dann frage, hey, wie sieht's mit deinem Gebetsleben aus? Wie viel betest du in der Woche? Ich denke, dass bei den meisten zuerst der Gedanke kommt, ich habe doch keine Zeit fürs Gebet. Ja, ich weiß, ich sollte, aber ich habe keine Zeit dafür. Die Zeit, in der du lebst, ist tückisch. Die will dir deinen Glauben und auch dein Gebetsleben wegstehlen, wie die Elster den Schmuck. Und genau deshalb folgt auf diese Beschreibung aus Lukas 17 von dieser türkischen Zeit das Gleichnis von dem Gebet. Und das führt uns zu dem zweiten Teil, nämlich der Antwort auf dieses Problem, das unermüdliche Gebet. Wie es in Vers 1 steht, alle Zeit ohne nachlässig, oder man kann auch übersetzen, ohne müde zu werden. Wie sehen wir das jetzt bei der Witwe? Geht nochmal in Vers 3. Sie kommt und sagt zu dem Richter, schaffe mir Recht. Aber sie bekommt ihr Recht nicht. Ja, die Antwort von dem Richter, die ist nicht überraschend. Er lehnt sie ab. Es interessiert ihn gar nicht, was sie sagt. Vers 4 am Anfang. Und er wollte lange nicht. Mehr wird nicht gesagt. Eigentlich müsste hier die Story zu Ende sein, weil der Richter sitzt am längeren Hebel. Und die Witwe hatte keine Chance. Und genau deshalb ist Vers 5 umso krasser. Wir lesen da von einer 180-Grad-Wendung. Was ist zwischen diesen beiden Versen passiert und warum gibt es diesen Sinneswandel bei dem Richter? Die Antwort ist, die Witwe war unermüdlich. Sie hat nicht aufgegeben. Und immer wenn ich das lese, dann stelle ich mir vor, wie sie gekommen ist. Am Anfang einmal, dann wurde sie abgelehnt, dann kam sie nochmal, dann wurde sie abgelehnt. Irgendwann kam sie zweimal pro Woche. Irgendwann kam sie jeden Tag zum Richter und hat gesagt, hilf mir, schaff mir Recht. Wenn man sie rausgeschmissen hat aus der Kanzlei, dann stand sie davor und hat gewartet, bis er Feierabend hat, ist ihm durch die Gassen hinterhergegangen, hat ihm hinterhergeschrien und gesagt, hilf mir, schaff mir Recht. Wir haben neulich in der Familienandacht Bilder dazu angeguckt, da stand diese Frau irgendwann bei ihm auf dem Dach und hat in den Schornstein reingeschrien, du musst mir helfen. Und irgendwann war dieser Richter völlig am Ende, hat wahrscheinlich Schlafmangel gehabt, weil sie die ganze Nacht vor seinem Haus stand, und hat gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Und hat sich ihr zugewandt. Vers 5, da sagt er, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Kinder, wisst ihr, was da wörtlich steht, wenn man das aus dem Griechischen übersetzt? Wörtlich steht da, damit sie nicht kommt und mir ein blaues Auge verpasst. Wirklich. Der hatte Angst, dass sie ihm eine klatscht, eine runterhaut. Der wusste, nichts mehr hält diese Frau ab. Die will unbedingt ihr Recht. Und ich weiß nicht, Kinder, wie ihr das macht, wenn ihr etwas unbedingt wollt. Aber ich kenne Kinder, die dann so lange die Eltern nerven, bis die sagen, okay, dann nimm es. Die Nela, die noch nicht mal reden kann. Immer wenn sie was trinken will, die hat sich angewöhnt zu sagen, gang, gang. Und dann kommt sie mit ihrem Glas, läuft ihm hinterher, wenn man sie ignoriert und sagt das 20 Mal. Und irgendwann, es ist so nervig hier, nimm dein Trinken. Lass mich in Ruhe. Und das Ding ist, Gott sagt in seinem Wort, du sollst genauso sein. Du sollst so nervig sein wie diese Witwe. Wir haben das aus der Lesung gehört. Aus Jesaja 62, wo Gott selbst sagt, O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen. Und jetzt der Aufruf an euch, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Ruhm auf Erden setzt. Ihr werdet dazu aufgefordert, Gott zu nerven, Gott keine Ruhe zu lassen und euch selbst keine Ruhe zu lassen. Und deshalb lautet dieser Punkt, bete unermüdlich. Vielleicht bist du jetzt ein bisschen niedergeschmettert und denkst, das schaffe ich doch vorn und hinten nicht. Und ich denke, die meisten von uns müssten sich jetzt auch so fühlen, weil ich glaube, dass viele gar nicht über 15, vielleicht nur 10 Minuten Gebet am Tag hinauskommen. Und wenn es dich jetzt betrübt macht, dann ist das sehr gut. Dann passt jetzt bei dem dritten Punkt umso mehr auf. Denn Gott sagt dir auch, bete zuversichtlich. Denn Gott ist zuverlässig. Erinnere dich an das Thema. Das Thema lautet, den Glauben bewahren durch Gebet. Und wir haben gesehen, warum es nötig ist, warum wir zielstrebiges und unermüdliches Gebet brauchen, weil die Not so groß ist, weil deine Schwachheit groß ist und deine Feinde mächtig sind und weil die Zeit tückisch ist. Alles versucht dir, den Glauben zu rauben, dich daran zu hindern, dich davon abzuhalten. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssten wir jetzt alle die Flinte ins Korn werfen, weil sie bei den meisten ja sowieso in der Ecke steht. Aber wisst ihr, was mich persönlich immer sehr ermutigt? Wenn ich das lese und all diese Aufforderungen zum Gebet, wenn Gott mich dazu auffordert, es zu tun, dann muss es doch auch möglich sein. Wenn Gott sagt, bete ohne Aufhören. Wenn Jesus sagt, das ist nötig, damit du den Glauben bewahrst, dann wird er nicht am Ende dastehen und sagen, Edge, eigentlich konntest du das sowieso nicht schaffen. Er fordert uns nicht umsonst dazu auf. Darum lasst uns jetzt nochmal in den letzten Versen in zwei Schritten anschauen, was Gott zu diesem Gebet sagt. Und das eine ist eine gute Nachricht, das andere ist eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, Gott ist absolut zuverlässig. Ich lese nochmal Verse 6 und 7. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Also Jesus vergleicht nicht nur die Witwe und dich, Jesus vergleicht auch Gott und diesen Richter. Nur dieser zweite Vergleich, der ist ganz anders. Ja, der Richter, der hatte keine Beziehung zu dieser Witwe, sie hat ihn nicht interessiert. In Vers 7 lesen wir von den Auserwählten Gottes. Gott hat eine Beziehung zu jedem Einzelnen von uns. Der Richter war selbstsüchtig und völlig ungerecht. Gott ist gut und absolut gerecht. Und das führt zu dem folgenden Schluss. Unter dieser Rechnung steht quasi, der Richter hatte null Grund, sich um die Witwe zu kümmern und hat sich ihr trotzdem zugewandt. Gott hat allen Grund, sich um dich zu kümmern. Wie viel mehr wird er sich dir zuwenden? Und vielleicht denkst du, warte, Gott schuldet uns doch gar nichts, oder? Das stimmt auch. Und trotzdem verpflichtet sich Gott, dein Gebet zu hören. Gott verpflichtet sich, dein Gebet zu hören, weil er selbst zuverlässig ist. Absolut zuverlässig. Und wenn er in seinem Wort Dinge schreibt, wie sich selber nennt, Hörer des Gebets. Zu dir wird kommen alles Fleisch. Oder Psalm 34, Vers 18. Die Gerechten schreien und der Herr hört. Oder Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Jeremia 33, Vers 3. So spricht der Herr. Rufe mich an, so will ich dir antworten. Wenn Gott diese Dinge sagt, wenn er dir das zuspricht, dann muss er, dann wird er es auch tun. Weil er sich selbst treu bleibt. Und darum ist es sicherer, als dass die Sonne jeden Morgen aufgeht, dass Gott dein Gebet erhört. Wenn wir diese Verse 7 und 8 hier lesen, dann scheint das manchmal ein bisschen widersprüchlich. Vers 7 steht, wird Gott ihnen nicht helfen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Und Vers 8 steht, ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Das ist nicht ganz so perfekt übersetzt. Eigentlich sind es zwei rhetorische Fragen. Die erste ist, sollte Gott nicht Recht schaffen für seine Auserwählten? Sollte er nicht für sie kämpfen? Die Antwort ist, ja klar, das wird er. Die zweite Frage in Vers 7 ist, ist Gott in Bezug auf sie langsam? Lässt er sie hängen? Nein, tut er nicht. Sondern er wird schnell antworten. Und ich weiß es selbst so gut aus eigener Erfahrung. Ganz oft fühlt sich das nicht so an. Es fühlt sich ganz oft so an, als würde Gott dich extra lange warten lassen. Und vielleicht betest du schon seit Jahren für eine Sache. Und Gott hat bis jetzt nicht geantwortet. Die Frage ist dann, wem sollst du glauben? Du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du glaubst dir selbst und deiner Erfahrung und deiner Enttäuschung und gibst auf. Oder du glaubst Gott, dem, was er hier sagt, dass er absolut zuverlässig ist und bleibst dran. Wenn du dran bleibst, wirst du am Ende sehen, dass Jesus recht hatte, dass Gott zuverlässig ist. Aber ich denke, dass die meisten von uns hier sehr herausgefordert sind, nämlich sich zu fragen, wem soll ich glauben? Auf welche Stimme soll ich hören? Das Verrückte ist, selbst wenn du ihm nicht glaubst, selbst wenn du auf ganzer Linie versagst und gar nicht betest, dann gilt immer noch, was da steht. Dann gilt, dass Gott zuverlässig ist, weil es nämlich einen gibt, der wirklich immer und zu jeder Zeit betet, ohne aufzuhören, der zielstrebig betet, der unermüdlich betet und der zuversichtlich betet, wie Klaus es vorhin so perfekt gesagt hat, Jesus, nicht nur auf seinem Weg zum Kreuz, sondern auch seitdem er im Himmel ist und zu Rechten Gottes steht und nicht aufhört, für dich zu beten, dass Gott deinen Glauben bewahren soll, dass Gott dir deine Sünden vergeben soll, dass Gott dich durch die Not hindurchtragen soll. Und Gott erhört ihn jedes Mal. Das ist die gute Nachricht. Und das wäre doch jetzt der perfekte Schluss für eine Predigt, oder? So diese Erleichterung, nachdem man gedemütigt wurde und gesehen hat, ich bete viel zu wenig, so einen Trost mitzubekommen. Aber so wird die Predigt nicht enden, weil Jesus in diesem Gleichnis nicht so endet. Er stellt am Ende diese sehr herausfordernde Frage. Und das ist die schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, Gott ist zuverlässig, aber Gottes Kinder glauben ihm sehr oft nicht. Ich lese nochmal Vers 8b. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Ja, aber Leon, das heißt auch nicht, dass es keine Menschen geben wird, die glauben. Das meint Jesus hier nicht. Und trotzdem stellt er diese Frage und lässt sie offen. Wird er den Glauben finden? Und deshalb stelle ich dir diese Frage, hat sich in deinem Leben, gerade jetzt auch in der letzten Woche, dieser Glaube gezeigt? Hast du durch deine Haltung ausgedrückt, dass du Gott glaubst, dass deine Not groß ist und du deshalb alle Zeit beten solltest? Dass die Zeit gefährlich ist und du deshalb alle Zeit beten solltest? Oder dass Gott zuverlässig ist und du deshalb alle Zeit beten solltest? Wenn du nicht betest, dann liegt das nicht daran, dass Gott etwas falsch gemacht hat. Dann liegt es daran, dass du ihm nicht glaubst. Es liegt auch nicht an deiner endlosen To-Do-Liste. Es liegt auch nicht daran, dass deine Kinder dich ständig davon abhalten. Es liegt zuallererst daran, dass du Gott nicht glaubst. Und darum, ihr Männer, zuallererst ihr Männer, hört auf, euch zu beschweren, hört auf zu jammern und fangt an zu beten. Übernehmt die Verantwortung für eure Gebetslosigkeit und fangt an zu beten. Gebt euch nicht zufrieden mit den 5 oder 10 Minuten, was so oft gesagt wird. Ihr jungen Männer, ich habe schon so oft junge Männer bei mir gehabt, die sich beschwert haben oder die sich beklagt haben über ihre eigene Disziplinlosigkeit, über die Sünden, in die sie immer wieder fallen. Und jedes Mal, wenn ich frage, wie viel betest du dafür, dann kommt gar nichts zurück. Ihr Mütter, ich kann euch so gut verstehen, ich beobachte Bernice den ganzen Tag, 24/7, umrundet von den Kindern, immer in Bereitschaft und so viel Arbeit zu tun. Und ich bete für sie jeden Tag. Herr, schenk ihr die Zeit und die Kraft zu beten. Und trotzdem, am Ende gilt, werdet ihr Mütter Jesus glauben? Was wird er finden, wenn er zurückkommt? Wird er den Glauben sehen oder nur Entschuldigungen hören? Wisst ihr, ich will gar nicht, dass ihr jetzt alle nach Hause geht und sagt, ab jetzt bete ich jeden Tag 1 Stunde. Lass es, ganz ehrlich, lass es. Geh nach Hause und bete jeden Tag dieses eine Gebet. Vater, zerbrich mich. Zeig mir die große Not in meinem Leben und in dem Leben der Gemeinde und in dieser Welt und lehre mich beten. Bete das jeden Tag. Und Gott wird antworten. Aber Achtung, er wird auch auf den Zerbruch antworten. Aber wenn du dann zerbrochen bist vor Gott, dann wird er dir begegnen. Und du wirst lernen zu beten. Zielstrebig und unermüdlich und zuversichtlich. Die Frage ist, glaubst du ihm? Amen. Ich werde noch